Also ich mache jetzt so, hatte keine geplant, jetzt nochmal eine Wiederholung zu machen, sondern wir steigen jetzt in die nächste Klasse ein. Und dann gucken wir nochmal, wo wir wieder heute sind. Das brauche ich hier nicht. So. Ja, okay, jetzt seht ihr das Bild, ne? Den Bildschirm, genau. Gut, wir sind halt klar in unserem Kurs 1. Wir sind, befinden uns auf dem Lamrim, Stufenweg zur Erleuchtung, nach wie vor. Wir schauen wieder, wo wir uns heute befinden, einmal zur Orientierung und den konkreten Inhalt. Genau. Und wie immer, damit wir, ja, wir bitten quasi um die Unterweisung, ja. Also klassischerweise bitten wir ja die Buddhas, dass sie, ja, dass sie uns ein bisschen helfen, dass wir, unser Geist das alles so erfassen kann, was wir heute hören. Und dafür sprechen wir unser Mandala. Also Vera, dich frage ich heute mit Sicherheit nicht. ja, weiß nicht. Helga, hättest du noch mal? Geht das mit deinem Handy überhaupt? Das ist schwierig. Ist ein bisschen schwierig.
Könnt ihr mich verstehen?
Ja, gut. Also wenn du Lust hast,
Ja,
wäre lieb.
hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer diese juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamirya Tayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ja, vielen Dank. Schön. Jetzt habe ich hier irgendwie... So, genau, wunderbar. Dann schauen wir mal, was wir heute für ein Thema haben. Also heute kommen wir in die Klasse 3 und da geht es darum, was ist ein qualifizierter Lehrer? Könnt ihr mich gut verstehen oder habt ihr ein Echo? Nee. Alles gut, ja, ich hatte gerade das Gefühl, da wäre was. Nee, alles gut. Also die Frage ist, was ist ein qualifizierter Lehrer? Und da gehe ich mit euch ein bisschen in den Text rein. Also Lektüre 3, da sehen wir, da geht es darum, wie man einen Lama auswählt. Und da lese ich mit euch mal diesen ersten Abschnitt. Also wenn man versucht, ein spirituelles Leben zu beginnen, ist ein Lama äußerst wichtig. Wie Geshe Potowa sagte, also um Freiheit zu erlangen, ist nichts wichtiger als ein Lama. Sogar in einfachen Dingen des Lebens, in Dingen, die du lernen kannst, wenn du dich hinsetzt und jemanden zuschaust, kommst du nicht weiter, wenn dir niemand etwas zeigt. Wie in aller Welt willst du also etwas erreichen ohne Lama? Wenn du hingehen willst, wo du noch nie gewesen bist und eben erst eine Reise durch die niederen Wiedergeburten hinter dir hast. Daher musst du auf jeden Fall einen Lama finden und von ihm lernen. Es reicht nicht aus, nur Dharma-Bücher zu lesen. Es hat in der Geschichte noch nie jemanden gegeben, der spirituelle Ziele ohne Lama erreicht hat. Nur indem er Dharma-Bücher las, und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Und wie ist hier die große Sicht weg? So. Ja, das mal so zur Einleitung. Ich werde heute nochmal wieder mich ein bisschen auch daran halten, was die Silvia Engelhardt vor einem Jahr so schön auch aufbereitet hat. Da waren so wunderschöne Aspekte noch drin. Das werde ich euch auch noch mal so ein bisschen wiedergeben, wie sie das noch gestaltet hatte, die Klasse. Und zwar hat sie eben auch gesagt, klar, also hier lesen wir, wie wichtig das ist, eben einen Lama zu finden. Ein Lehrer heißt ja übersetzt einen spirituellen Freund, einen Begleiter, der einem halt auf diesem Weg, diesen Lamrim, begleitet bis zum Ende, also bis man die Buddhaschaft erreicht. Und ja, das ist heute eine spannende Klasse. Also wir haben hier schon gehört, also einen Lehrer zu finden ist halt ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Unerlässlich, sagt uns hier dieser Text. Und ja, also die Silvia Engelhardt hatte auch gesagt, es ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Schritt überhaupt, wenn man sich auf diesem spirituellen Pfad begibt. Und da möchte ich auch noch mal gerne ein Gedicht noch mal wiedergeben, was Silvia auch in ihrer Klasse hatte. Das ist ein Gedicht von Arya Nagarjuna. Und das geht folgendermaßen. Ich bin in der Obhut des einen, der rein und liebevoll und weise ist und der mit Zurückhaltung lehrt, was hilfreich ist. Das sind 4 Zeilen, die finde ich sehr schön sind. Und ja, was sind das für Qualitäten, die da so hinterstecken? Da wollen wir heute mal im Einzelnen Stück für Stück uns das anschauen. Was macht eigentlich einen guten Lehrer aus? Einen guten Lama, einen guten spirituellen Freund, der einen begleitet? Ja, wie gesagt, im Buddhismus äußerst wichtig, einen guten Lehrer zu finden. Und es gibt ganz viele Geschichten darüber. Und eine berühmte Geschichte handelt von Lord Atisha. Leider ist die Auflösung der Karte im Hintergrund, das soll Indien sein. also die Geschichte von Lord Atisha. Und zwar geht die so. Um bei einem ganz bestimmten Lehrer zu studieren, ist er mit einem Schiff von Indien nach Indonesien gesegelt. Und das war ungefähr im Jahr 1018. Und das hat etwa 13 Monate gedauert. Diese Überfahrt. So, und natürlich war so eine Reise auch ganz schön gefährlich. Wäre es heute noch und damals war es nochmal doppelt. Ja, der Lehrer, den er gesucht hatte, das war einer der letzten, die zu dieser Zeit die Bodhisattva-Gelübde lehren konnten und ja, sie auch geben konnten. So, und als, jetzt wird es nämlich ganz spannend, als der Atisha, der Lord Atisha, nach 13 Monaten in Indonesien angekommen ist, ging er eben nicht gleich zu diesem Lehrer, sondern er hat sich erstmal umgehört in der Stadt. Und dann hat er erstmal mit den Leuten gesprochen und hat gefragt, ja, was ist das denn für ein Mensch? Was macht er so? Ist das ein guter Lehrer? Und es heißt, dass er 6 Monate nochmal sich Zeit dafür genommen hat, die Schüler und die Freunde des Lehrers zu interviewen, also zu fragen und zu befragen, bevor er dann tatsächlich diese Unterweisung bei dem Lehrer erbeten hat. Ja, warum hat er sich nun so viel Zeit gelassen nach diesen ganzen Strapazen und nach diesem ganzen großen Umstand? Wieso hat er da nochmal so erstmal intensiv sich umgehört, weil ein Dharma-Lehrer eben einen so richtig in die Irre führen kann. Das ist eben eine ganz delikate Angelegenheit, sich einen Lama, einen guten Lehrer zu suchen. Denn wenn er oder sie nicht genau wissen, was sie tun, dann können sie eben einen nicht nur in diesem Leben schaden, sondern auch für viele weitere Leben. Und zwar dann auch wirklich großen Schaden anrichten. Und das wusste der Lord Atisha natürlich und hat sich dann auch entsprechend Zeit genommen. Also es ist eben eine sehr delikate Angelegenheit, wem wir erlauben, unseren eigenen Geist zu beeinflussen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und ja, das macht auch nochmal sehr schön klar, warum, also wir, also sprich diese ganzen ACI, ja, Menschen, sag ich ja, also die jetzt mit ACI verbunden sind und auch natürlich Geshe-la ganz vorne an, warum da so viel Wert darauf gelegt wird, dass diese Übertragungslinie von Lehrer zu Lehrer reingehalten wird. Und warum auch Geshe-la auch extrem großen Wert darauf legt, dass wir halt uns immer wieder auf bestimmte authentische Quellen berufen können und die auch immer wieder also angezeigt werden. Also es wird immer gesagt, aus welchem Buch das kommt. Es wird immer die Originalverse angegeben. Also wenn es geht, manchmal steht auch drin in den Anmerken, dass die Quelle nicht ganz bekannt ist, aber dann steht es halt drin. Es ist wirklich für uns nachvollziehbar, wo diese Sachen herkommen, von wem sie kommen, durch wen sie an diese Person gegeben wurde. Und das hatten wir auch ganz zu Anfang ja schon mit der Klasse hier, dass wir eben uns angeschaut haben, wer sind eigentlich die Lehrer in unserer Linie, so die Großen. Das ist wichtig, also dass wir eben wissen, wir kommen von Chetson Kappa, das ist eben der Gründer unserer Linie und der Gelugpa-Schule. Und dann eben die einzelnen Lehrer, wo wir jetzt schon einige kennengelernt haben, eben Paponka Rinpoche und Trichang Rinpoche und Ken Rinpoche. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir die kennen und wissen, wer da drin ist, weil so können wir dann auch immer wieder mehr herausfinden, wie diese Linie wirklich aussieht. Und wir können auch mit unserem ganz normalen Menschenverstand auch selber überprüfen, ob wir das erkennen können, dass diese Linie wirklich durchgängig ist. Das ist uns halt möglich, weil das eben so schön alles für uns aufgeschrieben ist und hinterlegt ist, von wem das kommt und wo die Quellen herkommen. Man sollte auch nicht zu leichtfertig zu Initiationen gehen. Also das sind Einweihungen in bestimmte Praktiken oder zu Belehrungen. Also auch ganz normale Teachings. Also man sollte sich die Lehrer genau anschauen, die Lehrer oder eben was sie auch lehren. Und es ist halt so, dass wenn ein Lehrer, dem man vertraut, eben zum Beispiel Handlung als positiv oder verdienstvoll darstellt und sie sind es nicht, dann bringt das sowohl den Lehrer als auch den Schüler, das hat Silvia so gesagt, im wahrsten Sinn des Wortes in Teufelsküche. Also das gibt keine guten Resultate. Ich sag mal, Karma oder das Gesetz von Ursache und Wirkung ist da halt, das macht keine Unterscheidung, ne? Also es ist eben die Ursachen, führen zu gewissen Wirkungen. Und wenn ich die Ursachen pflanze, kriege ich auch die Wirkung. Und wenn ich das natürlich vielleicht aus Unwissenheit tue, ist es vielleicht nicht ganz so stark, als wenn ich das also wirklich mit Bewusstsein was Falsches tue und weiß, es gibt was Schlechtes. Aber die Gesetze funktionieren trotzdem. Und ich werde dieses Resultat, das Ergebnis dann auch wirklich zu spüren bekommen. Und deshalb ist es eben so, so wichtig, dass man sich die Lehrer ganz genau anschaut und wirklich auch selber, auch immer wieder sich selber auch vertraut, immer wieder nochmal lieber ein bisschen länger wartet und nochmal jemanden mehr fragt und nochmal einmal mehr schaut, ob einem das wirklich zusagt und für einen auch stimmig ist. Auch eben von der Logik, das ist eben sehr wichtig. Weil wir können halt dann auch in diesem Leben negative Ergebnisse bekommen. Aber eben im Buddhismus ist es so, wir haben mehrere Leben, also auch was danach kommt, ist davon im schlimmsten Fall noch beeinflusst. Also es ist sehr gefährlich, Unterweisungen zu erhalten über die Leerheit, die nicht der Wahrheit entsprechen. Denn falsche Konzepte, falsche Ideen, die können unserem Geist und eben auch unserem Kontinuum des Geistes, der halt eben auch von Leben zu Leben mitgenommen wird, da können die großen Schaden zufügen, diesen falschen Konzept, diese falschen Ideen. Im besten Fall gibt es keine Resultate, das ist das, was ich sagte, also im besten Fall passiert gar nichts oder nur ganz kleine Dinge. Und das könnte dann so aussehen, dass man also schon ein paar Jahre studiert und zu den ganzen Initiationen geht, zu den Einweihungen und alle möglichen Praktiken halt praktiziert. Aber wenn man so ganz ehrlich zu sich ist, sagt man, eigentlich merke ich nicht, dass sich viel verändert hat in meinem Leben. Da passiert eigentlich nichts. Das ist noch das Beste, was passieren kann. Das ist, und auch das, also das sagte auch so Silvia, das muss, also für sie auch und für mich auch, es ist halt, das ist das Beste, das Geringste, was passieren kann. Aber auch das ist ja schon eine totale Zeitverschwendung. Wenn man so viele Jahre investiert und dann passiert nichts. Also es verändert sich gar nichts. Also wie gesagt, man kann ja sagen, Glück vielleicht, dass es nicht negativ sich auswirkt. Aber warum sollte man so viel Zeit investieren, wenn nicht wirklich sich grundlegende Dinge positiver verändern? Ne? Das ist der beste Fall. Der schlimmste Fall ist eben, dass die falschen Konzepte zu Leid in diesem und in weiteren Leben führen. Weil es ist einfach so, wir handeln entsprechend dem, wie wir die Welt verstehen. Und wenn wir da falsche Ideen haben, wie die Welt funktioniert und das dann auch so anwenden, dann sehen wir eben eine Ursache für unsere Zukunft, die eventuell eben keine guten Ergebnisse bringt. Ja, da gibt es eben dann ganz schön Vergleich. Also den hat auch Geshe-la gesagt in seinem Vortrag. Also in Tibet hieß es früher, bevor man sich ein Pferd kauft, schaut man es sich ja auch genau an und überlegt, ob es das Richtige ist. Genau, man prüft, ob es gesund ist, man schaut sich die Beine und man schaut sich die Zähne an, man schaut, wie es läuft und so weiter. Denn wenn man das Pferd erstmal gekauft hat und es stellt sich dann heraus, dass es eine ernsthafte Beeinträchtigung hat, eine Verletzung, dann, also im tibetischen Sinn damals, warum er sich ein Pferd gekauft hat, dann verliert man seine Existenzgrundlage. Oder auch wenn wir wissen, vor ein paar hundert Jahren, die Pferde wurden ja dafür angeschafft, dass sie einem halfen auf dem Acker. Und wenn die dann nicht das leisten konnten, dann war eben A, das Geld verloren, was man sich über Jahre angespart hatte für diese Anschaffung. Und natürlich ist die Existenz dann auch wirklich gefährdet gewesen. So, und Silvia sagte nochmal so ganz treffend, das könnte man vielleicht auch heute vergleichen mit einem Hauskauf. Da gucken wir uns ja auch genau an, was wir uns kaufen. Eine Wohnung, wie ist die Substanz, wie ist das Mauerwerk, muss das Dach erneuert werden? Also man guckt schon, ist das irgendwie eine gute Grundlage? Kann ich hier wirklich viele Jahre gut und sicher leben? Und man investiert ja auch nicht in, also viel Geld in etwas, was einem nicht eine Sicherheit gibt und einen Zufluchtsort. Ja, also wenn wir das schon alles nur bei einem Pferd machen oder Haus, wo wir eben nur in diesem Leben irgendwie halt ja gut investieren wollen, dann wären wir verrückt, das nicht besonders auch bei dieser Lehrerauswahl zu tun. Also, und sie sagt auch ganz klar, also es geht wirklich darum, man vertraut im Grunde das Leben, ne? Dieser Lehre zumindest auch an. Also das, was wir jetzt hören, das ist schon lebensverändernd und das wird uns auch beeinflussen und das wird auch entsprechende Ergebnisse bringen. Also es geht wirklich um unser Leben und es geht vor allen Dingen auch um unseren Geist. Und der ist eben noch viel wichtiger als alles Geld, was wir haben. Weil das Geld, wenn wir hier sterben und von dieser Welt gehen, dann ist das Geld auch egal, aber den Geist, dieses Kontinuum, das nehmen wir halt mit. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, man soll vorsichtig sein und ein bisschen lieber doppelt gucken und dann auch gerne mal an Lord Atisha denken. Und ich weiß noch, als ich damals diese Geschichte las und ich muss sagen, das war alleine schon, alleine mit dieser Klarheit gesagt zu bekommen, dass man sich Zeit lassen soll und das nicht alles schön zu reden, ne? Haha, alle sind toll und jeder will was Gutes von dir, sondern ganz klar zu sagen, es hat mir sehr... Also es war für mich auch ein Vertrauensthema, dass das so klar angesprochen wurde. Das war für mich eine der Punkte, wo ich sagte, das ist so ein Qualitätsmerkmal schon damals, gleich von Anfang an für mich gewesen, dass dieses Thema ganz offen angesprochen wird. Und das muss letztendlich jeder selber dann auch ein Stück weit entscheiden. Man vertraut euch selber. Bei uns ist es jetzt ja schon ein bisschen anders. Jetzt alle, die hier sind, sind schon viele Jahre dabei oder haben Menschen, die schon viele Jahre dabei sind. Und wenn das katastrophal für euch ausgesehen hätte, glaube ich, wärt ihr jetzt nicht hier. Also ihr habt ja schon geprüft über viele Monate. Aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, für euch jetzt vielleicht gar nicht so aktuell. Aber eben auch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sag mal, da draußen schwirrt so viel rum. Und ich finde auch, ich kann mal feststellen, es ist in vielen Dingen wirklich Wahrheit auch enthalten. Aber es ist halt nur ein Stück der Wahrheit. Und was mache ich mit einem Puzzlestück, wenn ich nicht das gesamte Bild sehen kann? Was mache ich mit einem Stein, wenn ich nicht den Weg gelegt bekomme komplett? Der Stein ist ja korrekt, das Puzzlestück ist auch vielleicht korrekt, aber wenn ich nicht das gesamte Bild präsentiert bekomme, dann hilft es mir nicht. Oder noch schlimmer, wenn es nicht mal die Wahrheit ist, also wenn es nicht mal korrekt ist, wenn es nicht mal ein Stein ist, der zu dem Weg gehört, ne? Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht. So ein bisschen habe ich manchmal schon, es ist ja eine schöne Zeit eigentlich. Wir erleben viele Dinge, viele Themen kommen von außen auf uns zu und es gibt viel Auswahl. Aber es macht es nicht immer unbedingt leichter, da dann auch eine Auswahl zu treffen. Also von daher kann man immer an Lord Atisha denken. Man kann sich Zeit nehmen mit vielen Dingen. Lieber einmal mehr drüber nachdenken, bevor man überall hinrennt und alles mitmacht. Also gerade was Meditation angeht, natürlich auch ganz extrem. Und eben Initiation und Einweihung auch. Genau. Ja, das tibetische Wort für Lehrer ist Shenyen, und das bedeutet enger Freund oder Gefährte. Finde ich auch ein sehr schönes Wort. Eben oder auch spiritueller Freund. Und es gibt 10 Qualitäten, nach denen wir bei einem Lehrer Ausschau halten sollten. Und das ist jetzt schön für uns, weil jetzt haben wir eine lange Sache gehört, dass wir vorsichtig sein sollen und gucken sollen. Aber wonach gucken wir denn? Also was macht denn jetzt einen guten Lehrer aus? Und da gehen wir jetzt nochmal in die Lektüre. Und da hören wir schon ganz viel zu. Also welche Art von Lama sollte es also sein? Schon allein, um Ziele zu erreichen, an die man an einem einzigen Tag gelangen kann, braucht man einen Führer, der jede Wegbiegung kennt. Der Lama, der dich zur Befreiung und Allwissenheit führen soll, muss jemand sein, der all die erforderlichen Eigenschaften besitzt. Es ist wichtig, einen wirklich qualifizierten Lama zu finden. Das ist nichts, was dir gleichgültig sein sollte. Denn am Ende wirst du so werden wie er, im Guten wie im Schlechten. Der Schüler wird Abbild der Form, wie die kleinen Tonscheiben mit den heiligen Bildern. Genau, dann schauen wir jetzt weiter. Also wir suchen jetzt nach den Eigenschaften, die einen guten Lehrer ausmachen. Wonach können wir schauen und beurteilen, was für eine Person wir vor uns haben und ob der geeignet ist, so ein Gefährte für uns zu sein, so ein spiritueller Freund. So. Schauen wir mal weiter im Text. Also, welche Eigenschaften machen einen qualifizierten Lama aus? Basierend auf den Lehren über die ethische Disziplin durch Gelübde sollte er, wie man sagt, eine Quelle aller guten Eigenschaften sein. Damit ist gemeint, dass der Lama die beiden guten Eigenschaften der Beständigkeit und Weisheit besitzen sollte. So, und da habe ich jetzt schon mal euch rausgesucht, da haben wir halt die 44 hier so als kleine Nummer hinterlegt und ich habe einfach mal jetzt das dazu hier eingefügt, was bei euch in den Anmerkungen weiter hinten steht. Also, was ist mit Beständigkeit und Weisheit gemeint? Das ist ja oft so in diesen Texten, dass es so ein bisschen kryptisch ist und man das eigentlich nicht auf Anhieb verstehen kann. Also, unter Beständigkeit ist zu verstehen, dass ein buddhistischer Mönch dann beständig ist, wenn er seine Gelübde mindestens 10 Jahre nach seiner Ordination reingehalten hat. Das ist die Definition von Beständigkeit. Und weise bezieht sich auf die Kenntnis einer ganzen Reihe von Themen im Studium der Ethik. Also zum Beispiel ein Verständnis davon, was eine moralische Todsünde ist und was auch nicht. Oder welche Missetaten schwerer wiegen als andere. Also da geht es eben viel um die Gelübde, also um diese Zusagen, die man machen kann, wenn man sie nimmt, dass man sich eben danach ausrichten möchte und sie einhalten möchte und entsprechend so die Praxis dann halt auch macht. Ja, dann schauen wir nochmal weiter, was wir noch so entdecken. Also nach den Geheimlehren sollte auf ihn die Beschreibung passen, die mit den Worten beginnt. Alle drei Tore gut im Griff. Traditionsgemäß, sowohl in den offenen als auch in den geheimen Lehren, sollte der Lama 10 gute Eigenschaften haben. Wie es auch in dem Vers heißt, der beginnt mit du, der du alle 10 hast. Zumindest muss dein Lama unbedingt eine Person sein, die ihren Geist durch das Praktizieren der 3 Übungen unter Kontrolle hat, Kenntnis der Schriften besitzt und tiefe Erkenntnisse hat. Also wir kommen der Sache schon näher, wir kriegen hier halt jetzt immer mehr Hinweise, worauf wir achten können. Und hier war wieder eben der kleine Vermerk für Anmerkung Nummer 45. Denn was sind denn die 3 Übungen? Das sagt uns ja so auf Anhieb erstmal nichts. Und da lesen wir halt in den Anmerkungen, die 3 Übungen sind die außergewöhnliche Moral, die außergewöhnliche Konzentration und die außergewöhnliche Weisheit. Das sagt uns jetzt vielleicht auch noch nicht so richtig was, aber da kommen wir noch hin, wenn wir hier jetzt noch weiter heute voranschreiten in der Klasse. Aber wie gesagt, man kriegt so langsam ein Bild gezeichnet sozusagen, worauf man achten kann. Und dann gehe ich mit euch in die Notizen rein. Also ihr könnt den Text und sollt ihn ja auch noch mal ganz in Ruhe für euch lesen. Ich habe jetzt nur Textausschnitte genommen, wo ich eben immer das Gefühl habe, es sind ein paar Dinge nicht so auf Anhieb zu verstehen, dass ihr es einfach schon mal gehört habt und auch gerne dann schon mal zusammen beides seht, die Anmerkungen und eben diese teilweise ja nicht so leicht verständlichen Umschreibungen. Also dann lest ihr bitte den Text nochmal ganz in Ruhe für euch im Ganzen durch. Und bei den Notizen finden sich auch nochmal sehr, sehr schöne Hinweise. Achso, ich habe hier noch so eine Frage, das hatte ich für mich, aber das ist jetzt nicht für uns relevant. Gut, das steht noch drin. Also, die tibetischen Begriffe für all das, was Sie jetzt beschrieben haben. Ich hatte schon gesagt, Shenyen heißt eben spiritueller Freund oder Gefährte. Und Dulwa gibt es den Begriff, das geht um dieses Kontrollierte. Shiva, vielleicht kennt das der ein oder andere, ich habe das auch mal oft im Yoga, da wird auch viel mit Shiva, wird über Shiva gesprochen, das bedeutet Frieden. Und Nyer Shiva bedeutet sehr friedlich, also sehr großen Frieden. So, also, jetzt wollen wir uns als erstes mal anschauen, Dulwa, was heißt das kontrolliert? Das hatten wir ja eben schon gelesen, also es geht da um diese sogenannte kontrollierte Moral. Und es geht ja um diese drei Trainings, diese drei Übungen. Und das ist eben das erste der Training, das der Trainings. Das hatten wir auch schon gerade gelesen. Und da geht es eben um Selbstkontrolle in der ethischen Lebensführung. Und die ist halt notwendig. Das baut alles aufeinander auf. Ich muss mich ethisch korrekt verhalten. Damit dann eben auch die nächsten Eigenschaften überhaupt sozusagen einen Boden bekommen, dass sie entstehen können. Und da geht es eben um die Ethik, also darum eben, dass ich mich bemühe, niemandem anderen zu schaden. Und da brauche ich halt die Selbstkontrolle, weil von Natur aus fällt uns das nicht so leicht. Wir brauchen da ein Training. Also Dulwa, da geht es um die kontrollierte Moral, um ethische Lebensführung. Und ein Lehrer muss sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und er muss auch davon Dinge realisiert haben, weil sonst kann er es anderen nicht beibringen. Das ist auch das, was wir im Text gelesen haben. Also wenn ich lerne, indem ich jemand anderen beobachte, wie er das macht oder dorthin gekommen ist an diesen Ort oder an diesen Zustand, dann muss er mir das zeigen können. Und das kann er mir nur zeigen, wenn er das auch schon durchgeführt hat. Dann die zweite Eigenschaft, Shiva. Das bezieht sich darauf, dass der Lehrer eine besondere Aufmerksamkeit und eine konzentrierte Achtsamkeit besitzt, dazu fähig ist, sich das trainiert hat. Und die braucht er deshalb, damit er seinen Geist bei dem halten kann, was er gerade tut. Und eben dann, um zu verhindern, dass er gegen seine Gelübde verstößt, also gegen diese ethischen Grundregeln, zu denen er sich verpflichtet hat, dass er sie einhält. Um das tun zu können, ist es absolut notwendig, dass er seinen Geist so trainiert hat, dass sein Geist in der Lage ist, ihn quasi die ganze Zeit zu beobachten, wie er sich verhält, wo er sich gerade befindet, kommt er nahe dran, dass er seine Gelübde, seine ethischen Grundsätze kurz davor ist, sie zu brechen, weil er ungeduldig wird, weil er unbedingt was für sich selber haben will. Und da muss er sehr, sehr fähig sein, die ganze Zeit sich gut ausrichten zu können. Das ist mit Shiva gemeint. Und dann das dritte, Nyer Shiva, sehr friedlich oder großer Frieden. Der Lehrer hat das Training der Weisheit, indem der Lama die besondere Konzentration von Shamatha anwendet, um die Wirklichkeit zu untersuchen. Also der Lehrer muss vollkommene Stille beherrschen. So, das ist auch noch alles ein bisschen kryptisch. Also Shamatha, das ist jetzt eine ganz tiefe ein ganz tiefer Meditationszustand. Und der ist absolut notwendig, um Leerheit direkt zu sehen. Wir hatten das ja schon angesprochen. Also die korrekte Weltsicht, die wird deshalb an irgendeinem Punkt so stark, dass sie nicht mehr umgestoßen werden kann, dass wir nicht mehr davon abgebracht werden können, weil wir, wenn wir so weit kommen, oder in diesem Fall der Lehrer, so einen tiefen Meditationszustand erreichen, dass wir das wirklich erkennen können, dass es so ist. Es ist keine logische und theoretische Herangehensweise, was wir eben mit unserem Studium tun, was auch absolut wichtig ist, sondern es ist ein tatsächliches Sehen. Und dafür brauchen wir diesen ganz tiefen Meditationszustand, den muss man sich antrainieren. Das braucht einfach, das ist ein Prozess. Und es nennt sich auch vollkommene Stille. Da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Und dieser Lehrer, der muss diese Fähigkeit haben. Der muss in solche Meditationszustände kommen können. Also wir wollen 10 Eigenschaften uns anschauen, um besser einschätzen zu können, was ein guter Lehrer ist, dem wir vertrauen können. Und wir sind jetzt bei drei, den ersten drei. Und diese Trainings beschreiben mentale Eigenschaften des Lehrers. Jetzt schauen wir mal weiter. Genau, da habe ich jetzt nochmal eine kleine Vertiefung zum Thema Shamatha. Also das nennt sich vollkommene geistige Ruhe auch. Ihr könnt das auch oftmals hören, vollkommene Sammlung oder vollkommene Stille. Das ist eben ein ganz spezieller Meditationszustand, der trainiert wird. Das ist nochmal eine kleine Vertiefung zu dem eben Gesagten. Gut. Gut, also wir kommen zur Eigenschaft Nummer 4. Das ist in den Notizen hier beides erwähnt. Zu diesem hier kommen wir aber etwas später. Worum es jetzt hier geht, ist diese Beschreibung auf Tibetisch Tsunche Lungi Chuk. Tsunche bedeutet Bestreben, ein Bestreben haben. Lungi, da geht es um die Schriften, um die heiligen Schriften. Und Chuk bedeutet reich. Also, was sagt uns das Ganze? Seine Kenntnis der Schriften muss tiefgehend sein. Es genügt nicht nur, in Anführungsstrichen, die drei oberen mentalen Eigenschaften zu besitzen, sondern der Lehrer muss halt auch eine sehr tiefgehende Kenntnis der Schriften haben, also muss gut studiert haben. Gut, dann schauen wir nochmal weiter. Kommen wir zu 5, 6 und 7. An Eigenschaften. Die erste. Den Yi Raptu Tokpa. Also den Yi, da geht es um die Leerheit. Dann Raptu bedeutet wirklich und Tokpa realisiert. Also eine Person, die das Training der Weisheit in sehr hohem Maße besitzt. Also im besten Fall hat diese Person die Leerheit schon direkt erfahren. Oder zumindest ein sehr, sehr gutes Verständnis von Leerheit. Also durch die Schriften und auch intellektuell durch seine eigenen logischen Betrachtungen und Schlüsse. Das ist eben auch nochmal wichtig, dass er sich quasi sehr an diese Leerheit angenähert hat oder sie sogar schon direkt erfahren hat. Das wäre natürlich perfekt. Dann komme ich jetzt zurück auf das 4, was wir eben gerade zurückgestellt hatten. Das wird hier nämlich, ist ein bisschen durcheinander in den Notizen, aber es ist ja auch so gesagt, die Notizen des Schülers sind halt nicht ganz, also nicht mit voller Gewähr. Da muss man immer noch mal ein bisschen schauen. Also in diesem Fall ist es so, dass es diese Umschreibung halt unter 6 fällt. Und da geht es um Yun Ten, das sind gute Eigenschaften, Lak Pa, außergewöhnlich. Und es geht darum, dass der Lehrer außergewöhnlich gute spirituelle Eigenschaften besitzen sollte, die die des Schülers übertreffen. Also ich habe das nachher auch nochmal in Bildern, da wird es dann auch nochmal ein bisschen anschaulicher für euch. Jetzt erstmal so der Überblick. Also worum geht es da? Es geht vor allen Dingen darum, dass der Lehrer sozusagen dem Schüler voraus sein muss. Das geht nun mal nicht anders. Der kann ihm nichts zeigen, wenn er auf Augenhöhe ist. Wenn er auf Augenhöhe ist, kommt keine Entwicklung durch den Schüler. Wenn er schlechter ist, dann entwickelt sich der Schüler auch zurück und er muss besser sein, damit der Schüler also eine gute Balance hat zwischen Herausforderungen und sich weiterentwickeln zu können. So. Und die oberen 6 Eigenschaften jetzt insgesamt, also wir hatten ja erst die ersten 3, die waren halt die mentalen Eigenschaften des Lehrers und jetzt bis zur 6 geht es halt um die Personen des Lehrers. Und jetzt geht es bei den folgenden restlichen 4 um die Art, wie er denn unterrichtet. Er erkennt die richtige Abfolge der Lehren für diesen Schüler sowie dessen Lernfähigkeit. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also, dass er im Grunde ja ein guter Pädagoge ist, ne? Also, welche Dinge müssen zuerst dem Schüler beigebracht werden, damit er die Nachfolgenden besser verstehen kann? Und auch eben, dass er sehen kann, wen er sich gegenüber hat. Dass er es einschätzen kann. Was braucht dieser Mensch, also der Schüler jetzt gerade? Was wäre zu viel? Wo braucht er vielleicht nochmal eine tiefergehende Erklärung, bevor das nächste Thema angegangen werden kann? Also eigentlich das, was wir auch von einem konventionellen guten Lehrer uns erhoffen. Ja, dann haben wir diesen Punkt Ceva, Dakni. Ceva bedeutet Liebe und Dakni ist die Verkörperung. Das bedeutet, dass die Motivation, warum jetzt diese Person unterrichtet, diese Lehrinhalte, dass die Motivation aus Liebe und aus Mitgefühl da ist und nicht aus dem Bedürfnis nach Profit oder nach Ruhm oder nach Respekt von anderen. Dann zu Thema 9. Das habe ich jetzt nochmal extra rausgesucht. Das gab es in den Notizen auch nicht. Das geht um dieses Tsunche. Das stand im tibetischen Teil der Kursunterlagen. Das Wort heißt Tsunche. Und das bedeutet eine sehr große Freude haben. Und zwar anderen zu helfen. Also der hat einfach so ein guter Lehrer hat einfach ganz, ganz viel Freude, anderen zu helfen und das eben über sein Lehren eben zu tun. Dann Nummer 10, dann sind wir auch gleich durch. Kyowa ist eine Abscheu haben oder erschöpft sein und Pang ist losgeworden sein. Also was bedeutet das? Also er wird nicht müde, Dinge wiederholt erklären zu müssen. Oder er ist eben die Abscheu losgeworden, dass er genervt ist, irgendwie, wenn er immer wieder die gleichen Dinge gefragt wird und immer wieder das erklären muss. Also ein guter Lehrer wird niemals müde. Also dem ist keine Frage zu viel und jede Wiederholung wird nochmal gemacht. Das macht er gerne und mit Freude. Ein guter Lehrer wird niemals müde, Dinge immer wieder und immer und immer und immer wieder zu erklären. Gut, jetzt muss ich mal spiegeln. Ja, genau. Jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt haben wir ganz viele Sachen schon mal gehört. Wie gesagt, es wird gleich noch mal ein bisschen anschaulicher, auch mit Bildern für euch. So, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man das jetzt so hört, das sind ja schon ganz schöne Qualitäten tatsächlich. Da muss man sich ja schon mal überlegen, wo findet man denn jetzt so einen Menschen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir laufen die jetzt nicht täglich über den Weg. Obwohl es wird besser und es wird mehr tatsächlich. aber die große Frage ist natürlich, wo finden wir so jemanden? Und ihr seid ja nun auch schon alle DCI gewesen oder habt Partner, die schon viel in diesem System sind. Die Frage ist natürlich auch, wie erkennen wir den nun überhaupt? Weil selbst wenn der so einer wäre, aber ich noch gar nicht die Samen dafür habe, dann könnte ich das ja nicht mal erkennen. Das ist ja noch ein bisschen trickreich. Und da ist eben dann die Frage, die wir uns stellen können. Das ist ganz niedlich jetzt und auch ein bisschen was zum Lachen fast, finde ich. Was machen wir denn jetzt, wenn wir so einen perfekten Lehrer nicht finden können? Und es war so schön. Ich glaube, Helga war sogar in der Originalklasse von Silvia dabei. Die lachte dann und sagte, dann nimm, was du kriegen kannst. Und das fand ich auch so schön. Muss auch erstmal verdauen, aber nimm, was du kriegen kannst. Und nochmal, wir werden auch gleich mal drauf eingehen, was man auch dafür tun kann, dass man eben mehr kriegt als nur irgendwas, was man gerade kriegen kann. Und was eben auch nochmal sowohl Silvia als auch Geshe-la ganz, ganz wichtig war, also achte einfach drauf, dass du zumindest keinen Lehrer nimmst, der dir einfach falsche Dinge beibringt. Das klingt jetzt irgendwie auch wieder so, ja, was soll ich denn darunter vorstellen, aber das gehen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Also, was können wir tun, um einen guten Lehrer zu finden? Also, eine ganz wichtige Antwort ist, dass es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, selber gut zu studieren. Einfach erstmal natürlich mit den Schriften. Also von mir ist auch erstmal ohne Lehrer. Erstmal. Dass man wirklich sich mit den Themen beschäftigt. Also dass ihr eben euch freut, wenn ihr jetzt eure Lektüre schön lest und euch da, ich sag mal, diese freudige Anstrengung, ja, ich lese jetzt die Lektüre, weil mit dem Hintergrundwissen, das wird mir mein Lehrer auf eine schöne Art und Weise bescheren. Also eure Lehrer stehen ja vielleicht auch schon ein bisschen fest demnächst, aber sind ja eigentlich schon da. Aber dann entscheidet sich auch, wie er lehrt. Also lehrt er dann in der Art und Weise, wie es für euch sich gut anfühlt und einfach ist zu begreifen. Und es liegt auch daran, wie ihr studiert. Also mit welcher Motivation, mit welcher freudigen Anstrengung beschäftigt ihr euch zum Beispiel mit den Texten. Selber die Lehrheit studieren und dann ganz gespannt sein, wie der Lehrer die wohl erklärt. Also das kann ich auch immer wieder feststellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, über die Jahre jetzt manchmal freue ich mich so, weil ich sitze dann im Kurs und habe wirklich vorher mir wirklich fast die Zähne ausgebissen am Thema. Ich habe dann recherchiert und nochmal tiefer und habe gedacht, oh Gott, du verstehst es nicht, Kerstin, ja? Und dann gehe ich in den Kurs rein und dann sagt der Lehrer genau das. Und das ist wirklich eine Erfahrung, die ich habe. Und dann bist du so erleichtert, oder ich jedenfalls, wenn du sagst, ah, alles richtig. Also ich habe die richtigen Dinge rausgegeben. Dann freue ich mich, weil im Grunde genommen habe ich mir ja selber den Samen gelegt, dass er es mir so erklärt, dass es dann für mich passt und dass diese Dinge eben auch zusammenpassen, was ich vorher gemacht habe, vor der Klasse und wie er es dann auch lehrt. Ne? Also das ist eben die Zuflucht in das Dharma, ne? Was wir auch am Anfang machen. Also wir machen ja Zuflucht in drei Dinge. Wir machen ja nicht nur Zuflucht zum Lehrer, sondern auch zum Dharma. Also es spielt als so ein Dreiklang, ne? Oder eben auch in die Gemeinschaft, wie wir heute hier zusammenkommen. Das ist da eben auch wichtig. Und da könnt ihr gut nutzen. Ihr habt die Texte, das sind authentische Texte, das sind wundervolle Texte. Und wenn ihr euch mit denen schön beschäftigt, dann werdet ihr auch eine sehr schöne Art erleben, wie euer Lehrer dann für euch die Inhalte lehrt. Also das ist wichtig, dass wir selbst gut studieren. Und was auch noch wichtig ist, habe ich hier reingeschrieben, und das hat auch Silvia nochmal ganz klar gesagt, allen Lehrern, die uns jemals begegnet sind in unserem Leben, Wertschätzung entgegenbringen. Ja, da weiß ich auch nicht, wie es euch geht, aber so mit den Lehrern in meiner Schule fällt mir es teilweise schwer. Aber ich bin da jetzt schon besser geworden, weil ich ja weiß, was dann die Belohnung sozusagen dafür ist, da wirklich dankbar zu sein, dass die ihr Leben, Lebenszeit investieren. Ob sie es nun gut können oder nicht gut können, aber sie haben es versucht. Und das ist schon sehr, sehr viel Wertschätzung wert. Und ich muss sagen, je weiter ich in meinem Leben fortgeschritten bin, ob das meine Yoga-Lehrerin ist, die ich wirklich sehr, sehr verehre, also wo ich immer sage, das Hut ab und ich bin so glücklich, wie authentisch sie das macht. Oder meine Reitlehrer, die so echt so viel investiert haben, dass es mir und meinem Pferd gut geht und immer wieder auch Dinge geübt haben. Also da kann ich schon richtig schön dann in dieser Wertschätzung schon fast, ja, als ich suhlen sozusagen. Ist wirklich schön. Also wenn man das mal anfängt, bewusst zu machen, ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Ja, also sehr gut studieren, den Lehrern, allen, die wir hatten, Wertschätzung entgegenbringen. Das können wir alles von unserer Seite tun. Dass wir eben entweder einem guten Lehrer begegnen oder wenn wir sogar schon wissen, wer unser Lehrer ist, dass er dann eben oder sie auf eine Art und Weise auch lehrt, die uns auch gut tut. Das sind so die Samen dafür. Ganz, ganz wichtig, immer euren ganz normalen Menschenverstand beibehalten. Also das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, vertraut euch immer auch selbst. Wir sind alles erwachsene Menschen, wir haben alle Lebenserfahrung und nutzt die. Und wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt, vertraut euch selber. Guckt nach, ihr wisst, wo ihr Texte findet, recherchiert und ja. Und dann, die Lehrer freuen sich ja auch, wenn man sie darauf anspricht. Also ich habe hier irgendwie gerade Knoten im Kopf, darf ich mal fragen oder so. Oder? Also das ist immer eine schöne Sache. Also den normalen Menschenverstand dürfen wir nie beiseite legen bei unserem ganzen Weg hier. Und das ist ja auch was Buddha gesagt hat. Glaubt mir kein Wort, guckt immer nochmal selber, ob es für euch passt. Also wir haben immer noch eine Eigenverantwortung, immer. Genau, und dann sagt er auch nochmal, Silvia in ihrer Unterweisung, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr Menschen begegnet, die von Leerheit sprechen und irgendwie ansatzweise, in irgendeiner Art und Weise in die Richtung gehen, dass Leerheit irgendwie bedeutet nichts oder es ist alles irgendwie nicht so wirklich wichtig. so im Sinne, also es ist ja eigentlich egal, was wir machen. Ist ja egal, ist ja alles leer. Dann würde ich sagen, nehmt die Beine, eure Beine in die Hände und lauft, was das Zeug hält. das ist jetzt mal so meine Dramatik da drin, die mag ich ganz gerne. Aber also dann ist es mehr als falsch, also so eine Sichtweise zu haben. Und sie ist eben extremst, extremst schädlich, weil sie halt uns dazu verleitet, entsprechend uns zu verhalten. Und sie hatte so ein schönes Beispiel, da gab es eine Geschichte, wo eben ein Seminar stattgefunden hat, ein Dharma-Seminar, weiß jetzt nicht wo, und dann hatte die Leiterin wohl am Ende, war wohl ersichtlich, dass sie Handtücher eingesteckt hatte von dem Hotel. Und nur mal so als Beispiel, ob das jetzt stimmt oder nicht und ob es wirklich genauso war, aber ich finde das Beispiel, das zeigt das. Und dann war eben so, ja, du kannst doch hier Handtücher mitnehmen, sagen, ja, ist doch im Grunde alles leer, ist doch alles nicht so, wie man denkt, dass es vielleicht ist. Und Dinge sind ganz anders, als wir denken. Und wenn man dann merkt, dass Menschen so in die Richtung gehen, ja, was irgendwie ansatzweise in die Richtung geht, es ist ja nicht so wichtig, was wir machen. Ist ja eh alles leer. Das ist ganz, ganz Also nichts wie weg. Das ist absolut falsch. Ja, ein guter Indikator, sagte Silvia auch nochmal, ganz schön zu wissen, wird in Verbindung mit Leerheit immer auch Karma gelehrt. Also immer auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das ist ganz wichtig, weil Leerheit ohne Karma hat keinen Sinn. Leerheit macht nur, es ist beides dasselbe. Also oftmals wird in Texten auch gesagt, es sind zwei Seiten der gleichen Münze. Das ist auch mal was, woran man kauen muss. Und ich auch immer wieder. Aber das ist einfach mal ein ganz schöner Hinweis von einer sehr erfahrenen Lehrerin, in diesem Fall jetzt Silvia Engelhardt, die sagte, also ein guter Indikator, wenn jemand Leerheit dich lehrt und dir nicht gleichzeitig erzählt, wie Karma, wie die Gesetze von Karma sind und von Ursache und Wirkung, dann ist das im Grunde ganz wenig wert oder gar nichts, weil es eben die Münze gehört, beide Seiten dazu. Genau. Und sie sagt auch mal, die Leerheit beweist Karma und Karma beweist die Leerheit. Das ist ein schwierige Aussage, die man so durchkauen muss im Laufe der Zeit mit den Kursen, aber das ist ein sehr, sehr guter Indikator. Wenn man also nicht über Moral spricht, im gleichen Atemzug wie Leerheit, also über ethisches Verhalten, gleich mit Leerheit, dann hat man die Leerheit nicht richtig verstanden. Es ist eine falsche Unterweisung, es ist ein falsches Teaching. Und Silvia hat nochmal ganz klar gesagt, und das kann ich auch bestätigen, vielleicht geht es euch auch schon so, ihr seid ja auch teilweise schon ein paar Jahre dabei, sobald jemand die Leerheit wirklich verstanden hat, gibt es nur noch diese große Sehnsucht, danach auch wirklich gut zu handeln. Das ist also ein guter Indikator. So, jetzt haben wir ganz viel Text gesehen und ich habe ganz viel gesprochen. Jetzt kommen nochmal die versprochenen Bilder als Zusammenfassung. Okay, also ich habe jetzt folgende Bilder rausgesucht. Also Shen Yin ist spiritueller Freund, das mag ich einfach total gerne, oder Gefährte, so das so ein bisschen so reinzuspüren, was ist ein Lama eigentlich? Das ist eigentlich ein guter Lehrer, ein guter spiritueller Lehrer. Es ist ein Freund, es ist ein Gefährte, der dich auf deinem Weg begleitet und immer da ist, wenn du ihn brauchst. So. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir hatten von Dulva gesprochen. Das war dieses Kontrolliertsein. Da ging es um Ethik und Moral. Da kann ich sagen, es geht hauptsächlich auch um diese 10 Tugenden. Da fängt es ja mit an. Und wenn man nachher weiter fortschreitet, hat man eben auch noch entsprechende Gelübde. So. Und ich habe sie hier nochmal so ganz klein dazu geschrieben, nochmal als Erinnerung, nicht töten, nicht stehlen, sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen, trennende Rede, harte Worte, unnütze Rede, sich über den Erfolg anderer freuen und nicht eben neidisch sein und mitfühlend sein, sich nicht freuen, wenn jemandem was Schlechtes widerfährt und ganz wichtig eben Leerheit korrekt zu verstehen und wie die Welt wirklich funktioniert. So, warum habe ich jetzt Pferde dazu gemacht? Also dieses Kontrolliert, das kommt daher, dass man etwas gezähmt hat, nämlich den eigenen Geist. Und der Geist, der will das nicht so. Der findet das ein bisschen doof, sich an diese Sachen zu halten. Das ist ja anstrengend und dann muss man sich eben manchmal zusammennehmen und man muss irgendwie manchmal kurzfristige Vergnügungen irgendwie aufschieben oder ganz fallen lassen für was Längerfristiges. Das mögen die nicht. Das ist so unser Geist, wenn er nicht trainiert ist und ungezähmt ist. Und wenn wir die Ethik eben anwenden und unsere Gelübde eben dann auch halten möchten und dafür auch unsere Praxis machen, dann haben wir einen sehr guten Gefährten, der uns gute Dienste leistet und wir können schön harmonisch zusammen unseren Weg gehen. Also kontrolliert habe ich jetzt dieses Bild rausgesucht. Also gezähmt, das ist so für mich, das ist auch ein Wort, was benutzt wird, also den Geist zu zähmen. Dass der nicht sonst wohin bockt, sondern dass man schön kontrolliert einen Schritt nach dem anderen den Weg gehen kann, dort, wo man hin will. Vielleicht hilft euch dieses Bild ein bisschen für das Wort Dulva kontrolliert. Ethische Lebensführung. Dann Shiva, den Frieden. Das kennen wir ja schon aus DCI, da geht es im Grunde um dieses Tschechen. Also das ist der Beobachter, der eben ein Teil des Geistes, den wir halt sozusagen ja, abspalten oder nutzen, ihn so ein bisschen rausnehmen aus dem ganzen Geschehen und der quasi von oben guckt, was passiert da eigentlich alles? Was treibt Kerstin da eigentlich gerade alles? Ja? Und was denkt sie gerade alles? Und was hat sie gedacht, warum sie danach sich so verhalten hat oder so gesprochen hat? Das ist unser Shechen und das ist verbunden mit dem Shiva. Also das ist mit dieser außergewöhnlichen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und Konzentration gemeint. Und diese Konzentration ist nicht direkt die Meditationskonzentration, sondern das ist dieser Shechin, dieser kleine Beobachter in unserem Geist, der wirklich darauf Acht gibt, ob wir auf unserer Fahrbahn bleiben, sozusagen, die wir uns vorgenommen haben. Ja, dann Nyashin, sehr friedlich, das ist diese vollkommene geistige Ruhe, da habe ich euch dieses Bild rausgesucht. Dann habe ich euch zur Kenntnis der Schriften dieses Bild rausgesucht. Also auch die Liebe, ne, zu den Büchern und zu den Schriften. Ja, zu diesen dreien habe ich euch rausgesucht. Also wir haben hier wieder die korrekte Weltsicht, beziehungsweise hier noch einen Schritt weiter. Das ist eben diese direkte Erfahrung der Leerheit. Also wirklich verstehen, wo die Welt herkommt, nämlich im Grunde von uns. Da habe ich dieses Bild rausgesucht für eben dieses Training der Weisheit in sehr hohem Maße. Dann zu 6 habe ich jetzt meinen Superman, also dass eben der Lehrer andere und größere und weiterführende Fähigkeiten hat als sein Schüler. Und hier habe ich nochmal so als Bild so eben diese Idee, was ist überhaupt ein guter Lehrer, dass er eben weiß, wir müssen eben ABC anfangen, bevor wir anfangen, irgendwie Romane zu schreiben. Und wir müssen eben das Einmaleins oder die einfachen Plus- und Minusrechnungen beherrschen, bevor wir irgendwie in die höhere Mathematik gehen. Das muss so ein Lehrer wissen. Dann nochmal, er unterrichtet aus Liebe. Da habe ich hier nochmal, also ein Herz, das uns das vielleicht daran erinnert. Es geht um Liebe und Mitgefühl und nicht darum, eben wie ruhmreich irgendwie zu sein und Respekt zu bekommen. Dann die Freude, anderen zu helfen. Vielleicht erinnert ihr euch dann an Smiley und dieses Hochhelfen. Und er wird nicht müde. Also das hier gibt es nicht, diesen Geisteszustand sozusagen, sondern er erklärt immer wieder und immer wieder und er hat Freude daran. Das waren jetzt mal die Bilderchen dazu. Ich habe die nachher nur als Bilder. Da können wir nochmal schauen, was es mit euch macht, ob ihr euch schon das ein oder andere erinnert. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal gerne schauen, ob es Fragen gibt. Habt ihr in eurem Leben schon schöne, gute Lehrer gehabt? Seid ihr schon in den Genuss gekommen? Ich sehe keinen Kopfnicken. Wie kommt das?
Ja.
Doch, ja, wer war das?
Also, für mich ist Wendel Buffet einer meiner Lehrer. Schon, ich das erste Mal ihn gesehen habe und wie er das erste Mal den Unterricht gehalten hat.
Hast du viele Sachen wiedererkannt von dem, was
Ja, habe ich.
Ja, das ist natürlich besonders schön, ne? Wenn du so eine lebende Person vor Augen hast, wo du wirklich sagst, ja, da sehe ich es. Genau das ist die Eigenschaft.
Und vor allen Dingen, ich habe ja am Anfang immer nur beobachtet, wie die alle zu ihm hin sind und immer wieder gesagt haben und er war immer gleichbleibend. Also da hast du irgendwie so wieder und wieder, ne? Sondern einfach freundlich und immer wieder geantwortet. Also das fand ich außergewöhnlich.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag. Und vielleicht kannst du dir dann auch einfach den Venerable Phil für die Eigenschaften vorstellen und dir was abspeichern, was du damit verbindest. Also dieses nie müde werden zum Beispiel.
Auf jeden Fall, ja.
Ist, glaube ich, 76, 77.
Ja, ich habe ihn ja mal gefragt. Er schläft ja dann immer bei Ulrike, habe ich ihn mal früh gefragt, weil ich glaube, mal früh auf die Toilette gegangen und wir haben den gleichen Stock oben geschlafen, ne, er gegenüber. Und dann habe ich ihn beim Frühstücken gefragt, wie viel Schlaf er denn braucht, ne, weil wir sind ja erst spät ins Bett. Und dann hat er gesagt, wir lernen 4 Stunden. Und ich dachte, boah, das ist schon toll.
Ja, das ist schon sehr fortgeschritten.
Ja,
ich finde auch einfach, wenn er sitzt in seinem Teaching, und wie gesagt, du denkst, oder du weißt, er ist 76 und dann sagt er, ach, jetzt ist schon so viel Zeit, ach na ja. Und dann hat er 1-2 Stunden länger und in einer Frische.
Ja.
Das ist doch beeindruckend. Ne? Also das toll. Ist schön, wenn du so ein Bild hast, dann kannst du eben, du wirst nie müde. Ne? Dann hättest du schon eben, Nummer 10 hättest du schon als Bild dann abgeschrieben. Genau, er wird nie müde, das weißt du jetzt schon. Also das ist eine Qualität, die hast du sogar an ihm gesehen. Ja.
Ja.
Oder Freude, die Freude. Ich finde, die sieht man bei ihm auch sehr. Ne? Das kennen ja alle Venerable Phil. Ne? Helga, hattest du Venerable Phil auch schon kennengelernt? gar nicht, ob Helga noch da ist.
Doch, ich bin noch da. Nee, ich habe ihn nur mal bei einem Online-Kurs. Das war kein ganzer Kurs, eine kleine Meditation hat er, glaube ich, gemacht. Aber live habe ich ihn noch nicht direkt gesehen.
Aber vielleicht hast du ja auch eine andere Person. Frau Angeschel hast du ja auch kennengelernt, ein Stück weit.
Ja.
Oder noch andere Lehrer, die dich beeinflusst haben und berührt haben in deinem Leben?
Ja, ich habe eigentlich in der Schulzeit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich bin da schon einigen Lehrern sehr dankbar. Und auch so Sporttrainer und Flötenlehrerin und wer da alles so war. Also ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht.
Und hast du auch die ein oder andere Qualität, konntest du dir da auch schon, dass du so ein Bild vor Augen hast, vielleicht sogar an einer Person?
Ja, die Flötenlehrerin, die wusste mich immer ganz gut zu nehmen. Ich war immer sehr schüchtern und habe so tief gestapelt und ganz gut so Schritt für Schritt mir was zugetraut, wo ich immer dachte, das ist ein Tick zu schwer, aber...
Ich muss mal gerade gucken aus dem Kopf, welche Eigenschaft das war.
Ja, also Lehrer, die Reihenfolge weiß, ne?
Genau, das ist im Grunde hier so die Geschichte, ne? Er kennt die richtige Abfolge und er kann sein Gegenüber erkennen, was der gerade braucht, ne? Damit man ihn fördern kann, ne?
Ja.
Ja, schön. Gibt es noch Erfahrungen mit Lehrern, wo ihr sagt, ah, ja, stimmt, jetzt da kann ich die Qualität erkennen, das kann ich mir schon drin in meinem Kopf, so ein Bild.
Ich habe Lama Mira so als in meinem Kopf. Ich kann mich an sie erinnern und das war sehr, da hatte ich mich noch nicht näher damit irgendwie beschäftigt gehabt. Ich bin da irgendwie dazu, also ich bin eigentlich dabei gewesen und wollte eigentlich gar nicht am Teaching teilnehmen, sondern bin eigentlich nur so mitgefahren und habe gedacht, ich mache nur Yoga. Aber das hat mich dann so, ja, dass ich teilnehmen wollte und das fand ich auch spannend. Und auch, das war auch die, wie sie gesprochen hat. Also sehr verständlich und gedacht, ich sehe viel, aber andere versteht vielleicht noch andere Dinge, weiß ich nicht, aber für mich war es auch schon sehr gut. Das war schön.
Ist das vielleicht sogar diese außergewöhnliche spirituelle Eigenschaft? Oder vielleicht ist es auch eine Mischung, ne? Also, dass man eben eine gute Art hat, die Dinge rüberzubringen. Das habe ich bei Geschela auch mal so erlebt. Ich glaube, der hat mir so richtig in die Seele gesprochen, richtig ins Herz, direkt rein, ja? Das habe ich so noch gar nicht erlebt gehabt vorher, ne? Da kommt vielleicht sogar die ein oder andere Qualität zusammen, ne? Also irgendwo halt diese spirituelle Tiefe zu haben, dass man das ausstrahlt, aber auch die Fähigkeit, ne? Dann eben die Dinge so auszudrücken, dass der Gegenüber sich total angesprochen fühlt. Oder auch diese Fähigkeit, das hört ihr vielleicht auch öfter, ne? Die Leute sitzen Hunderte im Raum und du gehst raus und jeder fühlte sich persönlich angesprochen. Das ist ja auch so eine typische Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so mal mitbekommen hat. Das habe ich schon oft gehört, ne? Dass wir es auch gegeneinander, also miteinander, die Teilnehmer eben so sagt, Mensch, irgendwie, ich habe das Gefühl, der spricht für mich. Ja, ich auch. Aber es waren vielleicht auch sogar ganz unterschiedliche Themen. Ah ja, und auch wahrscheinlich Liebe, Mitgefühl, das kam bestimmt auch rüber bei der Lama Mira, ne?
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, das finde ich auch. Aha. Ja. Und ich finde, das ist auch was, was man nicht so häufig automatisch immer mitkommt, so mit Lehrern. Oder wie seht ihr das? Wie ist Liebe und Mitgefühl? Das ist jetzt hier nicht. Das sind die Schriften. Hier, genau, hier war es. Also er unterrichtet aus, oder sie unterrichtet aus Liebe und Mitgefühl. Ich finde, also man kann da schon Unterschiede spüren manchmal. Also das merke ich schon, dass ich da bei manchen eben das... wirklich, also, oder wie du auch sagst, ne, du bist da hingegangen, wolltest eigentlich nur Yoga machen, aber irgendwie hast du es ja gespürt, ne? Irgendwas war ja wohl anscheinend da, was angedockt hat, ne? Was ich angesprochen fühlte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so auch in diese Richtung ging. Das spürt man, glaube ich, auch bei diesen Menschen. Ja, schön. Gibt es noch Erfahrungen mit Lehrern? Mag uns noch jemand gerne vielleicht teilhaben lassen, was er so für ein Bild hat von einer lebenden Person, die er schon kennenlernen durfte vielleicht? keine Erfahrung mit Lehrern gemacht, guter Art, Susanne.
Also ich habe von unseren Kindern habe ich jetzt gemerkt, dass das oder ihnen versucht oft zu sagen, dass die Lehrer doch auch wirklich ein tiefes Interesse haben oder viele Lehrer ihnen wirklich was beizubringen und dann auch enttäuscht sind, wenn sie nicht mitmachen. Und zum Beispiel die Eva hatte eine ganz tolle Mathelehrerin, die selbst sehr schwierige Erfahrungen mit ihrem eigenen Mathelehrer gemacht hatte und sich dann vorgenommen hat, dass sie alle Kinder immer mitnehmen will. Und die hat jeden Tag immer Hausaufgaben aufgegeben, die hat immer die Hefte eingesammelt von den Kindern, die hat immer Tests geschrieben und dann konnte auch mal einen daneben gehen. Und die Kinder haben die Frau geliebt, weil sie einfach wirklich ein großes Interesse hatte, den Kindern Mathe beizubringen. Mhm. Und das fand ich eine ganz, ganz außergewöhnliche Frau. Also,
ich finde, da beschwingt auch das mit, ne? Nicht müde zu werden, weil wie viele
machen,
dass sie so viel Arbeit sich noch extra aufbürden, weil es für ihre Schüler ist, ne?
Ja.
Viele machen ja auch ein bisschen so nach, haben schon mal gelehrt und lernen sich Jahr für Jahr immer gleich, ne?
Ja, oder sie lesen immer was vor, ne? Ja, also es gibt schon ganz, ganz tolle Lehrer, ja.
Ja, ist auch ein schönes Bild, absolut. Ja. Finde ich auch, also da wird nicht müde, genau. Walter, wer hat dir denn dieses Uhrenthema nahegebracht? Wer war denn da dein Lehrer? Da gibt es doch bestimmt was, wo man zuguckt, wie das gemacht wird oder wie läuft sowas.
Ja, klar, das waren natürlich auch Lehrer, die das gelehrt haben und Lehrmeister, ja. Die klar Vorbilder oder eben gute Typen, die das weitergeben. Aber in unserem Zusammenhang finde ich natürlich schon Gisela der Größte, so der das so toll und witzig und ja, einfach ja, toll. Ein toller Lehrer, der Beste, den ich kenne, würde ich sagen. Ja.
Ja. Und das ist halt auch, ne, ich glaube, das sagte Vera, man beobachtet diese Menschen auch, ne, und man nimmt gewisse Dinge wahr. Gestern in dem Peachtree Café, da war Veronika auch da, die Partnerin von Gisela, und die saß ein bisschen hinten. Und also erstmal habe ich beobachtet, wie er seinen Kaffee, sie hatten wohl nur eine Tasse für Gisela, und dann hatte er seinen Kaffee fertig und dann hat er ihr das erstmal nach hinten gereicht, dann hat sie aus der gleichen Tasse auch einen Schluck getrunken, das fiel mir auf. Und dann hat er sich nochmal irgendwann zu ihr gewandt, so flüsterte ihr was zu und dann kam sie mit etwas und stellte was auf den Tisch. Das war irgendeine Verpackung. Und dann dachte ich, was ist das mit dieser Verpackung? Ja? Wieso hat er das jetzt gemacht? Und dann habe ich gedacht, und diese Verpackung wurde im ganzen Interview nicht mehr angerührt. Ja? Und dann sage ich, das ist jetzt sehr komisch. Warum schickt er jetzt seine Partnerin? Die musste extra aufstehen, hat er gesagt, ja, hinten in dem Schrank, da findest du das und so. Und dann ist sie dann ins Bild gekommen, das kurz hingestellt und so. Das ist ja recht aufwendig. Und es hat keiner diese Verpackung angefasst in diesem Interview. Ich denke, das ist ja cool. Das war so eine offene Frage. Warum hat er das jetzt gemacht? Was ist da passiert? So, heute kommt die dritte Folge von Café. Und dann saßen alle, also Orit, Scott und Gisela sitzen dann halt da. Und dann haben die drei Packungen, also jeder hat einen Kaffee und anscheinend drei Arten, was sie an Milch reintun. Irgendwie so eine in so einer Plastikflasche, weiß nicht, vielleicht so eine süßere Geschichte, dann so eine richtige Milchpackung. Und heute hat Scott die Packung gegriffen, die Gisela gestern hat auf den Tisch stellen lassen. Und da dachte ich, jetzt verstehe ich es, glaube ich. Und zwar saß Scott gestern weiter vorne und hatte nur Zugriff zu dieser Plastikflasche, hat die auch genommen. So, heute hatte er aber alle drei da stehen und hat zu der Verpackung gegriffen, die Gisela gestern hat holen lassen. Gestern hat Scott die nicht benutzt, aber heute glaube ich verstanden zu haben, dass Gisela weiß, dass das die Präferenz ist von Scott, was er gerne in seine Milch tut. Und weil das gestern nicht auf dem Tisch war, hat er, glaube ich, dafür gesorgt, mit Hilfe seiner Partnerin, dass das vorhanden ist für Scott. Der hat es zwar nicht genutzt, aber heute habe ich es gesehen, dass er da als erstes hingegriffen hat. Und das sind so Dinge, man beobachtet. Manchmal beobachte ich mir, was ist denn das? Und ich kann es gar nicht auf dem ersten Anhieb so zuordnen. Und nachher löst sich das dann oftmals auf. Ich denke, das wird es wohl gewesen sein. Also dieses Beobachten ist auch spannend. Ne? Und ich denke, das ist auch was wahrscheinlich du, Walter, auch eben, wenn du den Geschler beobachtest und siehst, was er macht, da passieren viele Dinge und das kriegt man irgendwie mit. Manchmal vielleicht nur unbewusst, ne? Aber es wird viel mittransportiert. Ja, und auch Geschler, ne? Also der reist natürlich um die ganze Welt, ne? Und ist ja super, super anstrengend. Ne? Also da ist natürlich das Nicht-Müde-Werden auch sehr gut zu erkennen. Ja, dann eine kleine, also Fragen. Gibt es noch irgendwelche Fragen anderweitig? Ich habe ja alles so ganz gut nachvollziehen können. Jetzt, ich glaube, durch unser Gespräch merkt man schon, ne, dass es eigentlich auch Qualitäten sind, die man auch schon, die sind einem ja nicht ganz fremd. Ne? Das kennt man entweder ein Stück weit oder man wünscht es sich. Ist vielleicht auch so ein Idealbild von einem Lehrer, was man auch vielleicht so im Kopf hat. Oder sind noch Fragen? Ist irgendwas so gar nicht verständlich war. Gut. Einmal kurz gucken, was ihr als Hausaufgaben aufhabt, bevor wir dann nochmal die Bilder nochmal ohne Text sehen. Also, wir sind jetzt hier in der Klasse 3. Ihr dürft jetzt den nächsten Vers auswendig lernen. Und zwar die Darbringung des Mandalas habe ich euch nochmal hier unten dazu gepackt. Und ihr seid noch immer beim Thema Entsagung mit der Meditation. Und wie gesagt, bei euch ist es ja so schön entspannt. Das zieht sich ja so ein bisschen. Es zieht sich sowieso lange am Anfang. Wir haben ja auch jetzt gelernt, warum, weil Entsagen so unendlich wichtig ist, um eben wirklich vorwärts zu kommen auf diesen und rauszukommen aus diesem Samsara. Und ja gut, also fällt euch noch was ein zur Entsagung und in der Meditation? Geht's noch? Ich hoffe. Also wie gesagt, ihr seid ja ein bisschen entspannt, wenn man so 4, 5 oder wenn ihr jetzt so viel Zeit habt, also pro Klasse immer, ne? So 4 Meditationen, 5 Meditationen so zusammenkriegt als Hausaufgabe, das wäre gut. Also 4 ist Minimum und das müsstet ihr ja locker schaffen, weil jetzt wie gesagt, wir hatten die ersten 2 Klassen sogar, glaube ich, auf 4 verteilt. Also habt ihr für die erste und die zweite Klasse hättet ihr nur 8 gemisst und wir sind jetzt schon so viele Wochen dabei, die habt ihr garantiert schon. Jetzt in der dritten eben bitte dann auch nochmal 4-mal Entsagung, mindestens und gerne auch mehr, aber mindestens und den Vers. Und macht euch da auch keinen Stress. Also es ist so, ich habe so lange die Verse gelernt, ich habe sie auf Englisch gelernt. Ich lerne sie jetzt auch nicht mehr auf Deutsch, weil ich glaube, da sind meine Englischen weg. Und dann dachte ich, das lernst du nie. Und jetzt ist es so drin. Also irgendwann, wenn man einfach immer so dranbleibt und auch mit allem, was man hat, auch wenn es nicht viel ist, einfach dranbleibt, dann ist meine Erfahrung, auf einmal ist es da. Das kann Jahre dauern, aber dann ist es da, einfach dranbleiben. Und vielleicht seid ihr auch schneller und besser und geht euch locker also, an der Hand.
Für mich ist es schwierig, das auswendig zu lernen, muss ich sagen, weil ich jetzt 2 Jahre lang mit Fahrrad nach der Meditation immer gesungen hat.
Ja, das ist es ja.
Und ich kann das eben nur singen, auswendig, aber ich kann das Deutsch bringen, ich bringe es einfach nicht.
Ja, aber das ist doch perfekt, das ist es ja. Also wenn du es auf Tibetisch kannst, ist es wunderbar. Wichtig ist nur, es ist immer hilfreich zu wissen, was man singt.
Ja, das, so. ich habe es ja in den 3 Sprachen, ne?
Ja, und du hast den Inhalt. Ja. Hier steht er ja. Und genau. Also von daher.
Es ist einfacher für mich gewesen, muss ich ganz ehrlich
absolut
sagen.
Absolut. Also viele Dinge auch, also wir hatten ja mal, hatte Benedikt für uns gegeben, das Vajrasattva-Mantra, das war ja auch ein ganz besonderes. Mhm.
Mache ich Segnung, ja auch, ja.
Dass er uns das gegeben hat. Das ist ja schon eigentlich Richtung besondere Teachings. Mhm. So, und also ich konnte das sprechen, konnte ich es gar nicht. So, und dann habe ich mir auch im Internet, habe ich mir so eine Melodie rausgesucht, da waren die Worte zwar nicht identisch, aber und dann konnte ich es damit lernen. Und jetzt ist es auch drin. Aber ich muss es immer noch singen. Ich brauche immer noch die Melodie.
Ja, also ich kann es super aufschlagen. Also ich mache das ja.
Ja, bei mir ist trotzdem noch eine Restmelodie mit drin. Also es ist nie einfach nur cool. Geredet, sondern es ist immer, also wenn sie nur im Kopf mitschwingt, ist es immer noch da. Ja. Also, wunderbar, perfekt, ist doch schön. Ja. Also wenn du das Tibetische drin hast, hast du es im Grunde ja schon. Und wichtig eben nur, dass du weißt, was du sagst.
Genau.
Ja. Dann guck doch nochmal ein bisschen, was vielleicht der erste Absatz ist, was, wo das Sashi dazugehört.
Ja.
Ji Ji Jing und genau. Dass man einfach so ein bisschen sagt, ah, das ist jetzt der Bereich, das jetzt ist der Berg, jetzt ist es die Sterne.
Mhm. Okay.
Jetzt ist das ist doch vielleicht ganz schön. Mhm. Aber das reicht doch, wenn du das tibetisch auswendig kannst, ist es auswendig. Wunderbar, besser geht's nicht.
Gut, bin ich auch zufrieden.
Also ich würde das jetzt mal so sagen. Ja.
Sehr danke. Schön.
Ja, sehr gerne. Wunderbar. Gut. So, dann nochmal so ein bisschen die Probe. Also das fällt mir leicht, das ist gezähmt. Und gezähmt hat für mich mit Ethik zu tun. Das hier ist auch leicht, oder? Den kennen wir alle schon, ne, Tschechien? Also die besondere Aufmerksamkeit, darauf zu achten, was in meinem Geist vorgeht, dass ich eben nicht meine Gelübde oder meine ethischen Grundsätze breche. Genau. Und wenn ihr das eben, macht es auch ruhig mit euren eigenen Worten. Hauptsache, ist es korrekt vom Inhalt, ne? Genau, hier haben wir die Schriften. Also ich finde, das kann man sich ganz gut, das ist eben diese ganz besondere Geschichte, eben die Lehrheit schon direkt gesehen zu haben. Hier eben, dass man weiter voraus ist als seine Schüler. Und hier eben, dass man weiß, wie man mit dem Schüler umgeht und welche Reihenfolge man hat zum Lernen. Hier, dass es eben aus Liebe alles geschieht. Hier, dass man große Freude hat, jemandem zu helfen. Und hier, dass man nie müde wird. Und dann sagt es in euren eigenen Worten. Das ist ja nicht so, also es ist ja was sehr Menschliches, worüber wir hier sprechen, die Qualitäten. Super. Eigentlich, also vom Inhalt bin ich durch heute. Ich hatte noch so ein bisschen hier ausgeguckt. Wie geht's euch? Schafft ihr doch einen kleinen Exkurs? Einen ganz, ganz kleinen Exkurs? Die Gesichter sehen noch frisch aus. Und zwar, ich wollte nochmal aufgreifen, Vera, du hattest ganz am Anfang mal gesagt, als wir darüber sprachen, wenn man in die Meditation geht und wir hatten diesen reißenden Fluss, der eigentlich dafür stand, dass Menschen sofort gerissen werden eben und keinen Einfluss haben, wo es sie hintreibt sozusagen in diesem Leidenskreislauf. Und da hattest du mal ganz lieb uns teilhaben lassen, dass es auch manchmal sehr machtvoll sein kann, so eine Meditationserfahrung, wenn ich mich recht erinnere. Und du hattest gesagt, ja, manchmal fühlt es sich so an, als wenn man da mittendrin ist, ne? Also sehr mittendrin. Und dann hast du auch gesagt, es ist manchmal ganz gut, dass man sich dann wieder an das Männchen an der Nase erinnert. Das ist im Grunde Tschechien, nur an einer anderen Stelle. Also, genau. Und ich wollte das nochmal gerne aufgreifen. Jetzt sind wir alle relativ erfahren, aber sonst war ja auch Martin, falls er das sich auch nochmal anhört, spreche ich ihn jetzt auch nochmal an über Video. Und ganz am Anfang waren ja eben auch noch Leute dabei, wo ich nicht weiß, wie viele Jahre die das schon machen und wie viel sie schon gehört haben zur Meditation. Und da möchte ich gerne ganz kurz nochmal ein kleines Preview auch geben zum Meditationsthema. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere auch nochmal da jetzt schon Erfahrung gesammelt hat mit diesen Meditationen zur Entsagung. Weil es können eben immer diese fünf Probleme auftauchen in unserer Meditation. Und da gibt es 8 Korrekturen zu. Das ist nachher im Kurs 3, gehen wir da noch intensiver drauf ein. Ich möchte es nur mal gesagt haben, dass es da Mittel zu gibt. Auch aus dem Lamrim von unserem wunderbaren Paponka Rinpoche. Nur mal, ich möchte es nur einmal kurz, dass ihr es gehört habt. Also Faulheit klingt so schlimm, das kann ein mögliches Problem sein. Darum geht es aber im Grunde, dass man keine Lust hat. So, das habt ihr alle nicht. Wir haben alle Lust, wir wissen, wofür wir es machen. Und das, wir haben deshalb Lust, weil wir uns eben vergegenwärtigen, wo wir hinwollen und was es für uns bereithält. So, aber was eben auch mal passieren kann, dass man da so sitzt und auf einmal ist man irgendwo ganz woanders. Das kenne ich zum Beispiel. So irgendwie, ach ja, und dann da und dann wandert der Geist hierhin. Ach ja, und dann habe ich die Assoziation. Und auf einmal bin ich irgendwie so von meinem Weg schon so ein bisschen weiter weg. Und dann ist es total hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, worüber meditiere ich jetzt nochmal? Also zum Beispiel, was war jetzt mein Thema? Ach ja, Entsagung. Also das kann helfen. Dann geistige Trägheit und Unruhe. Das kann sich eben auch manchmal sein, dass man müde wird, aber es kann eben auch sein, dass eben dieser Geist so aktiv ist, dass der überall hier ein bisschen hin und da ein bisschen hin und das noch und jenes noch. Da hilft dann dieser Tschechin, das hattest du ja auch wunderbar gesagt, Vera, du hattest ihn auf der Nase, aber im Grunde ist es dieser Beobachter von außen, der einfach nochmal den Fokus wieder darauf holt. Bei der Atemmeditation, dann spürt man den Atem, aber wenn man jetzt Entsagung hat, dann sagt Tschechin, was hatten wir nochmal? Wir hatten doch Entsagung, ne Kerstin? Geh bitte nochmal zurück und vergegenwärtige nochmal, was das ist und ob du nochmal darüber gerade jetzt nachdenkst oder schon woanders bist. Und dann gibt es eben, dass man also merkt, dass man müde ist oder dass man, dass der Geist sich nicht gut auf einem Objekt halten kann und dass man nichts tut. Sagt, auch das ist ja blöd, wusste ich ja, konnte ich ja noch nie, werde ich auch nicht können. Und man macht einfach nichts, das ist ein Problem. Also man sollte da schon handeln, da gibt es eben, wenn man müde ist, aufstehen, frische Luft, Wasser ins Gesicht. Wenn man sehr träge ist, gibt es Körperhaltungen, die helfen, dass man ein bisschen das Kinn ein bisschen niedriger macht und sich ein bisschen erdet oder auch eine schöne Korrektur, also schön in Anführungsstrichen, an den Tod denken, eben sich so ein bisschen runterholen aus dieser, sehr agierenden Art und Weise. Und auch, das war auch eine große Erkenntnis für mich, nicht handeln, wenn alles läuft. Also, nicht irgendwie denken, oh, ich bin hier ganz gut, da kann doch was nicht stimmen, mache ich irgendwas verkehrt, sollte ich noch irgendwas anderes tun, sitze ich gerade, also, sondern genießen, wenn es läuft und nicht eingreifen, wenn es eigentlich gut läuft. Genau, also das wollte ich euch nochmal gern dran teilhaben lassen. Danke, Vera, das war damals ein sehr wertvoller Hinweis. Und eben sowas, ne, dieses fortgerissen werden von Gedanken, das kann eben auch manchmal ein Hinweis sein, dass der Geist sehr unruhig ist. Muss es nicht. Es kann auch sein, dass du gerade sehr mitfühlend bist und das einfach sehr erlebst. Ja, wenn du jetzt überlegst, Entsagung und dir kommt dein Geist, erinnert sich, das war, das Leiden ist halt unter anderem, dass ich so fortgerissen werde. Und wenn du es direkt spürst, ist das was sehr Gutes, weil du dann halt sehr stark dich da rein empfinden kannst, das Mitgefühl halt auch hast. Aber auch da sagen, ja gut, ich bin jetzt gerade ja nicht beim Mitgefühl, jetzt bin ich ja bei der Entsagung. Das sollte mir nur helfen, damit ich dann auch wirklich mir vergegenwärtige, warum es sinnvoll ist, diesen Ort zu verlassen. Und da ist eben Tschechien, eben dein wunderbarer, bei dir Atemmeditation auf der Nase perfekt. Ja, das war eben der Aufpasser und der gehörte ja auch zu den Qualitäten des Lehrers unter anderem. Genau. Also Unruhe ist hier nochmal erklärt, ist das Wandern des Geistes. Das kann auch auf ein tugendhaftes Objekt sein. Das kann zum Beispiel auch auf Mitgefühl sein oder auf sonst was Schönes. Aber wenn das nicht das Objekt ist, was wir haben sollten, ist es nicht das Richtige. Also auch dann gerne wieder sich daran erinnern, was hatten wir eigentlich. Genau. Du überprüfst deinen Geist auf Trägheit und Unruhe. Das machst du aber nicht ununterbrochen, weil dann kannst du gar nicht meditieren, sondern nur gelegentlich, vielleicht alle 5 Minuten. Und mir ist auch aufgefallen, als ich das vorbereitet hatte, das baut wirklich aufeinander auf. Also wenn ich natürlich mich gar nicht hinsetze, komme ich auch nicht in dieses Problem rein. Aber wenn ich mich hinsetze, ist es sehr wahrscheinlich, dass eins meiner ersten Probleme ist, dass ich gar nicht weiß mehr, warum ich überhaupt sitze oder mich nicht mehr daran erinnern kann, was alles zu dem Thema dazugehört. Und das fiel mir so auf, dass das sehr aufeinander aufbauend ist. Und das fand ich nochmal sehr schön. Das möchte ich euch gerne nochmal mitteilen. Das ist aus dem Text nochmal: Die einzige Methode, Ärger und negative Emotionen vollständig zu eliminieren, ist die direkte Erfahrung der Leerheit. Und das ist eben auch so wichtig, das ist ja auch diese Eigenschaft unseres Lehrers, dass er die im besten Fall haben sollte, direktes schon gesehen haben sollte, weil dann hat er eben seinen Ärger und seine negativen Emotionen im Grunde vollständig eliminiert. Und das ist für uns natürlich sehr heilsam, wenn wir so einen Menschen haben, der uns dann unterrichtet, frei von eigenen Befindlichkeiten. So, sobald man Leerheit direkt gesehen hat, erlangt man innerhalb von maximal 7 Leben die vollständige Erleuchtung. Und das ist der Hauptanreiz der Meditation. Nur tägliche Meditation macht dies möglich. Benutze deinen gesunden Menschenverstand, da haben wir ihn auch wieder. Wenn eine Haltung oder eine Praxis dir monatelang Beschwerden bereitet und dich davon abhält zu meditieren, dann ändere sie. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon sämtliche Posen vom Altar gehabt. Also ich habe auch schon davor gelegen. Ich hatte schon solche Schmerzen und Müdigkeit, Erschöpftheit, Energielosigkeit. Aber worauf ich immer stolz war, ich habe es noch bis zum Altar geschafft. Und dann lag ich davor flach und viel mehr ging auch nicht mehr. Aber ich lag vor dem Altar und ich bin bis da oben hin. Und ich habe gesagt, das ist jetzt meine Art von Meditation. Mehr geht gerade nicht und das nicht. Und also soll Mut sein, wenn mal schlechte Tage sind, ihr dürft Dinge verändern. Also ich packe mir Kissen unter meine Knie. Es muss nicht wehtun. Und Geschla, weiß ich, hat auch mal ein Bild gesagt. Also es gibt auch wirklich Mönche, die wirklich lauter Kissen um sich rumgestapelt haben. Das ist in Ordnung. Ja. Sobald du die Leerheit direkt erfährst, benötigst du maximal noch 7 Leben, bis du die Erleuchtung erlangst. Das ist die Motivation für die Meditation. Du kannst Leerheit nur erfahren, wenn du täglich meditierst. Ja, das wollte ich euch eigentlich nochmal, einfach nur ein kleiner Exkurs, weil ihr jetzt ja schon wirklich auch viele Meditationsaufgaben über die Wochen jetzt hattet. Immer wieder die Entsagung. Und von daher vielleicht ist nochmal das ein oder andere Hilfreiche dabei. Oder wenn da was ist, fragt gerne. Also Ne? Wenn irgendwie ihr merkt, seid ehrlich, seid offen und dann gucken wir, dass ich dann auch für euch was raussuche, was hoffentlich hilft oder wir helfen uns gegenseitig. Genau. Ja, das nur so. Hatte jetzt nicht so direkt was damit zu tun, aber mir klang das noch immer im Ohr, Vera, was du damals so wunderbar mit uns geteilt hast. Und ist auch meine eigene Erfahrung. Also manche Dinge passieren und wie gesagt, wir sind jetzt alle relativ erfahren, aber auch für alle, die das vielleicht Video sich angucken im Nachhinein und noch nicht so tief das alles gemacht haben und so viele Jahre, das ist vielleicht nochmal ganz hilfreich. Es gibt immer Gegenmittel. Ja, dann haben wir es für heute. Immer wieder dran denken, wofür wir es machen. Damit wir uns selbst und die anderen aus dem Leiden befreien und in einen Zustand dauerhaften Glücks kommen. Dafür machen wir das. Ja, und damit uns das gut gelingt, widmen wir das Ganze nochmal und bedanken uns für das Teaching, was wir ja von den Buddhas und unseren wunderbaren Lehrern in der Linie übertragen bekommen haben. Wenn du nochmal magst, Helga.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamnyatayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Vielen Dank. Dann stoppe ich jetzt einmal das und ich stoppe auch schon mal die Aufnahme.